Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Unser Korrespondent hat uns nochmal deutlich gemacht, in der Ukraine, da haben die Menschen Angst vor dem Winter. Russland hat mit seinen Raketen die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes zerstört. Bürgermeister Klitschko denkt über eine Evakuierung der Millionenstadt Kiew nach im Falle eines Blackouts. Putin will mit seinen Kriegsverbrechen gegen zivile Infrastruktur den Widerstand brechen, lieber sich erobern lassen als erfrieren. Das ist sein Kalkül. Eine Verhandlungslösung ist weiter nicht in Sicht, weshalb sich einmal mehr der Münchner Philosoph Julian Niederrümelin in die Debatte einklingt und mit einem neuen Sammelband auf die Suche geht nach Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. So heißt das neue Buch. Herr Niederrümelin, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie versprechen im Buch eine, Zitat, von Interessen und Ideologien unbeeinflusste Analyse der Konfliktursachen, Zitat Ende, weil, auch das schreiben Sie, die im öffentlichen Diskurs dominierende Narrative den Blick vernebeln würden. Wer vernebelt denn da was?
Naja, das weiß ich nicht, wer jetzt im Einzelnen was vernebelt, aber es ist schon auffällig, dass wir die Einordnung dieses Konfliktes im Grunde in den öffentlichen Diskursen nicht mehr haben. Also wer von der Vorgeschichte redet, heißt ja, das ist ja irgendwie ein Versuch, die Dinge irgendwie abzuschwächen und das Verbrechen dieses tatsächlich völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieges Putins irgendwie zu mildern. Oder es wird so getan, als ginge das jetzt nicht darum, hier eine globale Konfliktlage zu lösen. Es geht ja nicht nur um einen lokalen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, sondern es geht um eine global-strategische Auseinandersetzung mit einer jahrzehntelangen Vorgeschichte. Und wir wollen jetzt den Blick mal auf die Zukunft richten. Wohin wollen wir eigentlich gehen? Ich meine, Kissinger hat nicht der Dümmste, ja, den muss man ja nicht mögen, und ich habe seine politischen Aktionen zum Teil für hochproblematisch gehalten im Laufe seines Lebens, aber er ist ein sehr, sehr kluger Kopf, vielleicht der erfahrenste weltweit, und der hat gesagt, ja, ich zitiere das auch im Vorwort des Buches, wir sind in Fragen eines Konfliktes mit China und Russland an der Grenze eines Krieges mit den beiden, wir, der Westen. Wir sind da nicht ganz unbeteiligt an dieser Situation, aber das, was ihn irritiert, ist, dass wir überhaupt keine Vorstellung haben, wie wir da rauskommen und welche Ziele wir eigentlich genau verfolgen. Und das ist so ein bisschen der Auftrag, den wir aufgenommen haben und gesagt haben, lasst uns doch mal überlegen, wo wollen wir hin? Ja, was ist das Ziel?
Sie nehmen sich aber im Buch auch relativ viel Zeit, die Vorgeschichte zu erklären und haben dann eine Analogie erfunden. Da sagen Sie, die USA würden sich das auch nicht gefallen lassen, wenn die kanadischen Bürger selbstbestimmt entscheiden würden, einem Militärbündnis unter Führung Russlands beizutreten. Wie haben Sie das gemeint?
Naja, keine Double Standards, wie das so auf amerikanisch heißt, also keine unterschiedlichen Kriterien anlegen an Situationen, die im Kern gleich sind. Also es ist völlig unumstritten in den USA, das kann man da nachfragen, Politikwissenschaftlerinnen und Sicherheitsstrategen, gilt die Monroe-Doktrin. Was ist die Monroe-Doktrin? Die wurde immer wieder verändert. Die kommt auch in einem Artikel von Matthias Kumm, einem bedeutenden Völkerrechtler, in dem Buch ausführlich vor. Die Monroe-Doktrin besagt, wir dulden nicht, die USA duldet nicht, dass auf dem Doppelkontinent, also Süd- und Nordamerika, auswärtige, insbesondere europäische Kräfte, ursprünglich Kolonialmächte, agieren, Militärstützpunkte errichten, Bündnisse und so weiter. Und das hat 1962 in der Kuba-Krise beinahe zum Dritten Weltkrieg geführt. Die USA hat gesagt, kommt nicht in Frage. Die Sowjetunion wird nicht, weiß nicht, 160 Meilen von der Küste Floridas entfernt, Raketen stationieren und mit Kuba kooperieren. Und das heißt, es ist völlig undenkbar, dass die USA die Hände in den Schoß legt, angenommen Kanada, wenn man auf den Globus schaut, ist ja recht nah bei Russland, ja, würde verrückterweise, ist natürlich ein völlig verrücktes Szenario, sich Russland annähern und einem russisch geführten Militärbündnis beitreten. Das würde die USA selbstverständlich nicht akzeptieren. Das kann nicht bestritten werden. Und genau das ist ja das, vor dem viele Militärstrategen gewarnt haben. Osterweiterung ja, aber nicht bis an die Grenzen Russland, das war immer die Warnung.
Aber was ist das für eine Aussage? Sagen Sie damit nicht implizit, das, was Wladimir Putin da macht, ist gar nichts Besonderes? Die USA würden dasselbe tun?
Nein, die Aussage ist doch ganz klar. Wir müssen uns um Stabilität bemühen in einer Welt mit Nuklearwaffen. Das ist die Botschaft von Kuba 1962 gewesen. Wir können nicht die Stabilität bedrohen durch Konflikte, die eskalieren können zu nuklearen Auseinandersetzungen. Das war der Schock, in den die Welt damals geraten ist. Dann erst war es möglich, auf der Basis von Parität Entspannung zu beginnen, Abrüstungsverhandlungen in den 70er Jahren und so weiter. Und diese, glaube ich, historische Lehre, die ist so nicht mehr präsent. Wir haben jetzt eine lange Zeit, in der der Westen dominierte, seit dem Ende der Sowjetunion. Und damit ist so eine Vorstellung entstanden, ja, wir können doch die Welt nach unseren Vorstellungen, auch wenn man den Irakkrieg zum Beispiel, den zweiten Irakkrieg der USA kritisiert hat, hat man doch den Eindruck, der Westen kann. Der Westen kann doch Regime-Change-Politik betreiben. Er kann doch in Libyen Gaddafi stürzen und so weiter. Und ich fürchte, die Illusionen, die damit einhergehen, sind Teil der Konfliktsituation.
Nun ist ja der Westen nicht der Aggressor hier. Sind Sie denn der Ansicht, Putins Krieg ist eine Reaktion auf eine Bedrohung durch die NATO?
Schauen Sie, merken Sie, dass wir wieder ein ganz komisches Gespräch führen? Ich habe ein Buch initiiert, da geht es um Perspektiven nach dem Krieg.
Ja, die sind aber relativ klein im Buch und der größte Teil ist die Vorgeschichte und Ihre Frage nach den Konfliktursachen.
Also meine Beiträge in dem Buch sind ausschließlich gerichtet auf Perspektiven nach dem Krieg.
Also
ich schreibe keinen einzigen Satz dazu zur Vorgeschichte.
Naja, Sie haben aber diese ganzen Analogien, beschäftigen sich relativ viel mit aus Ihrer Sicht offenbar verfehlter US-Außenpolitik, Irakkrieg, Afghanistan.
Nein, das ist falsch.
Ich habe es nicht gelesen.
Oh doch. 5 Szenarien. Wollen wir einen neuen Kalten Krieg mit 2 Blöcken?
Am Ende des ganzen Artikels, ja.
Nein. Das ist überschrieben. Das sind 5 Szenarien, die ich ausführlich entwickle. Ich entwickle außerdem hinten nochmal die Vorstellung, welche Rolle spielt Realismus und Idealismus in den internationalen Beziehungen. Das ist nicht mein Gebiet. Ich bin auch nicht Experte. Ich bin Experte für Rationalität, für Kooperation und Interaktion. Das ist mein Forschungsgebiet. Und es geht jetzt um die Frage, wie kann man in dieser schwierigen Situation Perspektiven entwickeln für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg. Ich rede nicht über die Ursachen. Ich rede über die Ursachen nicht. Das ist eher der Beitrag des Völkerrechtlers, aber mein Beitrag ist, lasst uns doch mal drüber nachdenken. Wollen wir einen neuen Kalten Krieg mit einem eisernen Vorhang, der dann nicht durch Deutschland hindurchgeht, wie das beim ersten Kalten Krieg der Fall war, sondern durch die Ukraine vermutlich hindurchgehen wird? Wollen wir eine Deglobalisierung, also die ökonomischen Beziehungen abbauen? Das ist ja einer der Vorwürfe, das war ein Fehler, die Interdependenz mit Russland. Viele denken dann nicht drüber nach, ja, wie machen wir denn dann in Zukunft Sanktionen, wenn es keine Interdependenz mehr gibt? Das war das Ziel des US-Präsidenten Roosevelt. Das wird auch von Matthias Kumm dargestellt, dass er sagte, wir brauchen Interdependenz, damit die Kosten eines Krieges höher werden. Ich bin dafür, die Globalisierung neu zu gestalten. Das kann nicht einfach so weiterlaufen wie bisher. Aber doch bitte nicht generell nur noch mit demokratischen Staaten Handel und Wandel treiben, weil dann bekommen wir genau diese Blockbildung, die wir mühsam genug überwunden haben.
Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg, so heißt das neue Sachbuch mit Aufsätzen mehrerer Autoren, einer davon der Philosoph Julian Niederrümelin. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke Ihnen.